In Epheser 2 beschreibt der Apostel Paulus unsere Rettung und er rühmt die große Retterliebe Gottes. Dabei gebraucht er verschiedene Ausdrücke, um diese Liebe zu rühmen. In Vers 4, in Kapitel 2 des Epheserbriefes, in Vers 4 spricht er von Barmherzigkeit. Und dann weiter spricht er von Gnade. Und in Vers 8 spricht er von einer Gabe. In Vers 9 sagt er, es ist nicht aus Werken. Und in Vers 10 spricht er vom Schaffen Gottes. So beschreibt er die große Liebe Gottes, die ihn dazu bewegt hat, uns eine Rettung, ein Heil zu verschaffen. Wir kamen gestern Abend in dieser Schilderung bis zu Vers 7 und wollen heute Abend weiterlesen. Wir tun vielleicht wohl, wenn wir mit Vers 4 beginnen, damit wir den Zusammenhang kriegen. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, machte er auch uns, denn wir waren tot durch die Übertretungen, lebendig zusammen mit Christus. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er brachte uns zusammen mit ihm zur Auferweckung und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellte. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Denn sein Gebilde sind wir, in Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Paulus beschreibt also die große Rettung, mit der Gott uns beschenkt hat in Jesus Christus. In Vers 7 sagt er, um dieses noch einmal herauszustellen, in Vers 7 sagt er, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellte. Gott hat uns gerettet, um in der Ewigkeit einen Ruhm dafür zu bekommen. Gott tut alles, damit er geehrt wird. Er hat natürlich Barmherzigkeit mit uns gehabt, um uns dann zu helfen. Aber auch diese Hilfe soll seiner Ehre und seinem Ruhm dienen. Nun ist hier die Rede von Weltzeiten, in welchen er diesen Ruhm erleben will. Was ist eine Weltzeit? Eine Weltzeit ist die Zeit einer Welt. Es gibt zwei Welten in dem Heilsplan Gottes. Es gibt die erste Welt, die Gott in 1. Mose 1, Vers 1 erschafft. Himmel und Erde sind am Anfang erschaffen worden. Aber in diese Welt dringt die Sünde. Und so ist diese Welt gekennzeichnet, nicht nur von Sünde, sondern von dem Handeln Gottes als Antwort auf die Sünde. Zweierlei Not kennzeichnet jetzt das Leben in dieser Welt. Sünde und die Folge der Sünde, die Gott uns auferlegt hat. Wir selbst sind sterbende Menschen und wir leben in einer sterbenden Welt. Vor einigen Monaten erlebten wir den Frühling. Und dann hatten wir den schönen Sommer. Und jetzt haben wir den Herbst. Das heißt, der Tod ist wieder da. Und dann geht es in den Winter hinein. Und dann erinnert Gott uns wieder, wenn er nicht wieder zurückkommt, wenn er zögert mit seiner Rückkehr, dann gibt es wieder in den Frühling eine Erinnerung daran, dass es die Auferstehung gibt. So wechseln sich die Jahreszeiten ab. Aber die Tatsache, dass wir gerade diesen Wechsel haben, spricht von Tod. Und die Tatsache, dass es den Frühling gibt, spricht von der Verheißung Gottes, dass es eine andere Welt geben darf. Diese Welt, in der wir jetzt leben, ist gekennzeichnet von Not und Tod. Aber in diese Welt hinein hat Gott gesprochen und hat ein Neues gesagt. Und gesagt, es kommt ein Neues, es kommt eine neue Welt. Das können wir in etwa so schildern. Wenn Sie sich eine Tafel vorstellen, dann will ich versuchen zu zeichnen. In der Luft kann man auch lesen. Also, Gott hat eine Welt geschaffen, die erste Welt. Die können wir bezeichnen mit einem Kreis. Aber diese Welt ist gekennzeichnet von der Not, der Sünde und des Risses, den Tod, den Herbst, den Gott hineingesetzt hat, gestellt hat in diese Welt. Gott spricht in diese Welt hinein. Gott sendet seinen Sohn. Und wenn wir die Geschichte jetzt als eine Linie verzeichnen wollen, denn Geschichte ist etwas, das irgendwo beginnt und irgendwo ein Ziel hat. Sie verläuft nach der Vorstellung der Schrift nicht kreisweise, sondern linienhaft. So können wir also eine Linie ziehen durch den ersten Kreis. Dieser Kreis, diese Welt begann irgendwo in einem Punkt, das ist der Schnittpunkt zwischen horizontale oder waagerechte Linie und Kreiswand. Diese Geschichte begann irgendwo in dieser Welt und geht dann durch diese Welt bis zum Ende des Kreises, wo wir dann das Weltende haben. Aber irgendwo auf dieser Linie haben wir das Kreuz, das heißt das Kommen Jesu Christi, der kommt, um für uns am Kreuz zu sterben und ein neues Leben für uns zu erwerben. Nun ist es so, dass wenn wir zu diesem Jesus kommen, der in diese Welt gekommen ist, er ist wieder gen Himmel gefahren, aber er ist da für uns heute, und wenn wir zu ihm kommen, dann beginnt für uns schon ein neues Leben. Im Geistlichen beginnt also eine neue Welt. Und so könnten wir sagen, in einem gewissen Sinne, der neue Kreis, die neue Welt, auch wieder mit einem Kreis geschildert oder gezeichnet, überschneidet die erste Welt. Wir haben hier den ersten Kreis und der zweite Kreis schneidet in die erste Welt hinein. Und dieser Kreis geht dort in die alte Welt, wo das Kreuz steht. Das heißt, mit dem Kreuz richtet Gott etwas Neues auf. Und doch ist das nicht der Beginn einer neuen Welt, so wie wir diese erleben. Das ist die geistliche Welt, das geistliche Leben. Wir gehen jetzt, unser Leben findet statt zwischen Kreuz, zwischen Kommen Jesu und Ende der Welt. Auf diesem Teil dieser waagerechten Linie leben wir heute. Zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, gibt es dann mit der Zeit eine neue Welt, eine neue geschaffene Welt. Eines Tages vergeht die erste Welt und eine neue Welt wird von Gott geschaffen. Übrigens, in dieser neuen Welt wird es kein Meer mehr haben, kein Meer mehr geben. Jede Welt, die erste und auch die zweite, hat eine Zeit. Das ist die Linie, die durch diese Welt hindurchgeht. Der Kreis zeichnet den Raum gleichsam und die Linie zeichnet die Zeit. Das ist eine Weltzeit, die Zeit, die durch diese Welt hindurchgeht. Die Zeit der ersten Welt ist begrenzt. Der Kreis ist geschlossen, irgendwo beginnt die Zeit und irgendwo endet sie. Das ist die Zeit, die bemessene Zeit, die Gott uns Menschen für unsere Geschichte gewährt. Und dann kommt die neue Welt. Und die neue Welt, wie viel Zeit hat die neue Welt? Wie groß ist die neue Welt? Endet sie auch irgendwo? Ziehen wir eine Linie durch die nächste Welt? Endet diese Linie irgendwo? Nein, sie geht ewiglich fort. Und das heißt also, dass dieser Kreis nicht ein geschlossener Kreis ist, sondern nach vorn ist er offen. Das heißt, es ist nicht eine geschlossene Welt, sondern eine offene Welt, die in alle Ewigkeit fortdauert. In der Es kommen Zeiten, in denen die Ewigkeit regiert. Dort ist unser Zuhause. Dorthin pilgern wir. Davon wurde eben gesungen. Dorthin geht unser Leben. Und wir sollten in dieser Welt auf jene Welt hin zielen. In dieser Welt gehen wir mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir erleben, ich darf vielleicht noch ein weiteres hinzufügen, was unser Leben in dieser Welt betrifft. Paulus spricht hier vom Heil oder von der Rettung, die Gott uns gegeben hat durch seine große Liebe. Diese Rettung hat drei Teile, können wir vielleicht sagen. Der erste Teil dieser Rettung ist ein Punkt. Der zweite Teil ist eine Linie. Und der dritte Teil ist wieder ein Punkt. Jetzt wollen wir zurückgehen zu unserer Schilderung. Wir haben hier den Kreis, den ersten Kreis, die erste Welt und die Linie, unsere Geschichte als Menschen durch diesen Kreis. Jeder von uns liegt irgendwo auf der zweiten Hälfte dieser Linie, die mit dem Kreuz begann. Als Jesus Christus uns zu sich rief, bei mir war das am 18. März 1935. An dem Tag hat Jesus mich gerettet. Und heute kann ich zurückschauen und sagen, in der Vergangenheitsform, ich bin gerettet worden. An dem Tag rettete mich Gott. Wovon? Von dem ewigen Zorn. Und hat mir Vergebung geschenkt und neues Leben. Das ist der erste Teil der Rettung, aber nicht alles. Es kommt noch mehr. Mit der Bekehrung und Wiedergeburt, mit unserer persönlichen Heilswende, ist ein erster Teil unserer Rettung geschehen. Wenn wir dann als Gerettete, als Christen, als Gläubige durch unser weiteres Leben gehen, dann sagt die Bibel, werden wir gerettet. Ich kann also sagen, einmal zurückschauend, ich bin gerettet worden vom Zorn Gottes, aber nach dem Wortlaut der Heiligen Schrift kann ich auch sagen, was einen zweiten Abschnitt betrifft, ich werde heute gerettet. Ich erlebe heute das Heil. Wie sieht das aus? Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, 2. Petrus Kapitel 3, im letzten Kapitel, im letzten Vers dieses Kapitels, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Das ist sein Anliegen. Übrigens einen guten Vers auswendig zu lernen. Lernen Sie Bibelverse auswendig? Man sollte eine Liste haben und diese Liste sollte man verlängern. Sobald man hört, das wäre ein guter Vers oder man begegnet einem Vers in der Bibel, von dem man sagen kann, es würde sich lohnen, den sich einmal einzuprägen. Dann merkt man sich den. Und früher oder später sollte der drankommen als zum Auswendiglernen. Ein solcher Vers wäre zum Beispiel 2. Petrus 3, Vers 18. Aber da liegt es mir, den ersten Teil zu betonen, in dieser Verbindung, in der wir jetzt stehen. Wir sprechen vom Heil, das wir jetzt, in dem wir jetzt stehen. Wachset in der Gnade. Gnade wird immer wieder in den Briefen uns erbeten und gewünscht. Paulus grüßt mit Gnade und Frieden. Gnade ist das, was wir aus der Liebe Gottes erfahren. Von der Gnade ist in diesem Kapitel, Kapitel 2 des Epheserbriefes, reichlich die Rede. Was ist aber Gnade? Gnade erfahren wir zunächst einmal, wenn wir zu Jesus kommen, in Form von Vergebung. Gnade ist seine Liebe, die uns ansieht als Sünder, und weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, kann Gott jetzt uns vergeben. Sonst könnte er das nicht tun, weil er zu heilig ist. Aber weil alle unsere Sünden schon einmal auf Jesus Christus am Kreuz geworfen waren und er sie dort getragen hat bis in die Hölle, deshalb kann Gott uns heute, wenn wir uns bei ihm melden, in Buße und Glauben, kann er uns diese Sünden vergeben. Und das tut er in seiner Gunst, in seiner Gnade, in seiner Huld. Aber Gnade ist noch mehr. Gnade ist das liebende Handeln Gottes. Gnade ist ein Handeln, ein kräftiges Handeln Gottes. Ein Handeln Gottes aus Liebe, in welchem er uns hilft. So brauchen wir auch Gnade, zum Beispiel, um in der Heiligung zu leben, um Sieg zu bekommen über Sünde. Wir brauchen Gnade zum Dienst, um ihm zu dienen. Der junge Mann hat hier eben einen Dienst getan. Dazu brauchte er Gnade. Jeder von uns braucht Gnade. Ich brauche Gnade, gerade jetzt, um dem Herrn zu dienen, indem ich diese Predigt halte oder über Gottes Wort austeile. Gnade brauchen wir auch in einem dritten Bereich unseres Lebens. Nicht nur, um in der Heiligung zu leben, nicht nur, um Gott zu dienen, wie immer das vorkommen kann, sondern auch zum Leiden. Und in allen diesen drei Bereichen brauchen wir die Kraft Gottes. Kraft für die Heiligung, um gegen Sünde zu kämpfen und zu obsiegen. Kraft, um ihm zu dienen. Und Kraft, um zu leiden. Und alles dieses gehört zu unserem gegenwärtigen Leben. Und in dem Maße, wie wir hier gegen die Sünde kämpfen und obsiegen, in dem Maße, wie wir Vergebung und Hilfe erfahren, erleben wir das Heil Gottes. Wir dürfen wachsen und zunehmen in der Gnade. Das heißt, in der Heiligung und in der Kraft, ihm zu dienen und für ihn zu leiden. Wir leben also jetzt im Heil und werden bewahrt durch die Hilfe Gottes. Petrus spricht davon in seinem ersten Brief. Ihr werdet jetzt bewahrt. Und dann spricht er gleich von dem künftigen Heil. Zu einem Heil werdet ihr bewahrt. Das Heil, in dem wir jetzt stehen, die Rettung, in der wir jetzt stehen, ist eine Linie gleichsam. Sie beginnt am Tag unserer Bekehrung, wann wir die Vergebung bekommen, und geht hindurch, bis wir sterben, beziehungsweise sollte Jesus zuerst kommen, bevor wir sterben, dann bis zu seiner Wiederkunft. Also bis wir persönlich Jesus begegnen, so oder so. Und dann, was kommt dann? Dann kommt die dritte Phase, das heißt der dritte Bereich unseres Heils, unserer Rettung. Übrigens, die zwei Wörter Rettung und Heil können auswechselnd gebraucht werden. Sie bedeuten dasselbe. Manche sagen eher Heil, manche sagen eher Rettung. Aber es ist dasselbe. Also, wir haben das Heil, wenn wir uns bekehren. Gott gibt uns sein Heil. Sein Heil ist die Antwort auf unsere Umkehr zu ihm. Und dann haben wir die Linie des Heils, in dem wir jetzt stehen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 5 von der Gnade, in der wir jetzt stehen dürfen. Wir erleben also jetzt das Heil. Und am Ende dieser persönlichen Geschichte, am Ende unseres Lebens hier auf der Erde, gibt es noch einen Heilsabschnitt. Und dieser Heilsabschnitt ist ein Punkt wieder. Punkt, Linie, Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo wir Jesus begegnen, findet eine Vollendung statt. In einem gewissen Sinne könnten wir sagen, das sind zwei Punkte. Denn wenn wir sterben, sollten wir zuerst sterben, dann ist noch nicht die ganze Vollendung da. Kommt aber Jesus, während wir noch leben, dann ist es nur ein Punkt. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus kommt, steht geschrieben, dass wir verwandelt werden. Unser Leib wird verwandelt. Heute ist unser Leib noch nicht bekehrt. Heute ist unser Leib nicht in der Rettung. Er ist noch nicht von der Rettung erfasst. Er wird beeinflusst von unserem Geist, der gerettet ist, der das neue Heil hat. Aber der Körper selbst ist ein sterbender Körper. Das begann, als Eva und Adam an jenem traurigen Tag vom Baum, von dem verboten war zu essen, doch aßen. Und in dem Moment, sagte Gott, würden sie sterben und sie begannen zu sterben. Der Tod zog ein. Und seitdem tragen wir alle während unseres Lebens abbauende Herbstkräfte in uns. Der Herbst lebt in uns gleichsam. Der Tod wuchert in uns, bis er die Überhand bekommt und wir den letzten Atemzug tun. Aber von diesem werden wir eines Tages befreit. Wenn Jesus kommt und wir verwandelt werden, dann wird die Sünde aus uns genommen. Wir bekommen einen neuen Körper. Und wir werden sündlos sein. Es wird keine Sünde mehr in unserem Leben sein. Wir werden absolut heilig sein, wie Adam und Eva es einmal waren. Das gehört zu der Geschichte der Rettung. Die Sünde wird aus uns genommen und zweitens, wir werden aus dem Bereich der Sünde geholt durch die Entrückung. Die Sünde lebt in dieser Welt, aber wir werden herausgeholt aus dieser Welt, aus der Umgebung der Sünde und werden versetzt in die Umgebung der absoluten Herrlichkeit. Wir werden verherrlicht, die Sünde ist weg und wir kommen in eine herrliche Welt, in eine herrliche Umwelt, sagt der Apostel Paulus. In Römer Kapitel 18, lesen Sie dort ab Vers 17. Das wird der Herrlichkeitstag sein. Sollten wir aber zuvor sterben, dann gibt es zwei Punkte der Vollendung. Wir nennen diesen Abschnitt die Heilsvollendung. Das heißt, Gottes Ziel mit uns kommt zur Erfüllung, zum Ende, zur Vollendung. Im ersten Punkt, wenn wir sterben, werden wir frei von der Sünde. Wir kommen aus dieser sündigen Welt, aber wir haben noch nicht den neuen Leib. Wir kommen in die Gegenwart Gottes, schmecken dort die Herrlichkeit, aber die neue Welt hat noch nicht angebrochen, von der wir sagten, der zweite Weltkreis zeichnet das. Das kommt noch. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen Leib bekommen und es wird dann auch später eine neue Welt geben. Das heißt, es gibt eine Vollendung dieses Heils. Das ist die Geschichte, kurz geschildert, unseres Heils. Jetzt zurück zu unserem Text, Vers 7. Damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus zur Schau stellte. Zweierlei, denke ich, so kann ich mir das vorstellen, geschieht, wenn wir im Himmel sind. Ich denke, wir werden dort immer wieder zurückschauen, besonders wenn wir die Nägelmale in den Händen unseres Herrn sehen und die Speerwunde oder das Zeichen dieser Wunde an seinem Leib. Dann werden wir daran erinnert, dass er für uns am Kreuz starb. Und wir denken daran, welche große Gnade es war, dass er uns rettete und herausholte aus dem Schlamm der Sünde. Ja, dass er uns erlöst aus der Hölle, dem Zorn Gottes. Und ich denke, wir werden nie aufhören, diese seine große Wohltat an uns durch das Kreuz zu rühmen. Aber wir werden noch mehr erleben. Gottes Freundlichkeit ist unsere neue Welt. Kein Schelten, nichts, keine Zurechtweisung, keine Schuld kein Schuldzuschreiben, nichts, nichts Unangenehmes, kein Schatten ist dort, kein Sterben, kein Herbst, nichts Unangenehmes. Wir erleben dort lauter Herrlichkeit und die Freundlichkeit Gottes. Und das ist seine große Gnade, seine große Liebe, mit der er uns dann überschüttet. In einer ganzen Ewigkeit will er uns seine Freundlichkeit zeigen in Christus Jesus. Das ist die herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Und von dieser Zukunft kann Paulus nur telegrammstilartig schreiben. Wir könnten das nicht fassen, wenn er allzu stark im Detail davon sprechen wollte. Aber wir dürfen uns darüber Gedanken machen und jetzt schon anfangen, Gott darob zu loben, damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns zur Schau stellte in Christus. Dieses Los ist unser dadurch, dass wir mit Christus eins geworden sind, dass wir zu seinem Leib gehören, dass wir mit ihm verwachsen sind. Er unser Haupt und Herr, wir seine Glieder und seine Kinder. Und das bleibt in alle Ewigkeit. Und dann will er uns seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit zeigen. Paulus spricht vom Reichtum dieser Freundlichkeit und Gnade. Und dann spricht er vom unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit. So kann Paulus gleichsam Ausdrücke anhäufen, um uns das groß zu machen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und seine Retterliebe eine große Gnade darstellt. Wir sollten uns Zeit nehmen, mehr darüber nachzudenken und mehr darüber zu sprechen, wenn wir miteinander sind, wenn wir einander begegnen. Wir gehen weiter, Vers 8. Denn jetzt begründet Paulus diese Aussage über unsere ewige Zukunft. Wieso kommt das, dass wir eine solche herrliche Zukunft vor uns haben? Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr Gerettete. Im Grundtext haben wir hier den Artikel. Was ist ein Artikel? Ein Artikel ist der, die, das oder etwas Ähnliches. Der Mann, die Frau, das Kind. Und manchmal können wir nur sagen, Mann oder Frau oder Kind. Hier haben wir den Artikel. Und das heißt, er will das betonen, die Gnade, nicht nur Gnade. Er hätte ja schreiben können, denn durch Gnade seid ihr gerettet. Das wäre genug. Wir könnten das verstehen, sprachlich wäre das genug. Warum fügt er ein die hinzu? Nun, weil er aufmerksam machen will auf Vers 5, 4 und 5. Aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, machte er auch uns, denn wir waren tot durch die Übertretungen, lebendig zusammen mit Christus. Aus Gnade seid ihr gerettet. Da fing er an, in diesem Text von der Gnade zu sprechen. Und jetzt schaut er noch einmal zurück. Schaut einmal, die Gnade ist es, von der ich eben sprach. Die Gnade ist es, durch welche wir Gerettete sind. Nicht nur gerettet einmal am 18. März für mich 1935. Nein, ich bin heute ein Geretteter. Das heißt, meine Sünden sind vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in Christus. Und ich brauche nicht Angst zu haben, dass ich verloren gehe. Manchmal haben Christen Angst, sie würden doch noch verloren gehen. Und beten so, als ob da eine Gefahr wäre. Was ich jetzt sage, mag für sie ungewohnt sein. Aber ich darf es wagen zu sagen, weil es biblisch ist. So steht es in der Bibel. Ich werde aber klar sprechen. Hören Sie gut zu. Es ist ein Unterschied, ob man das so sagt oder so sagt. Jetzt werde ich die Wahrheit nach der Heiligen Schrift zum Ausdruck bringen. Ein Christ kann nicht verloren gehen. Das macht sich stutzig, das weiß ich. Aber so sagt es die Bibel. In Christus bin ich ein Christ. Als Christ bin ich in Christus. Und als jemand in Christus bin ich Kraft seines Lebens gerettet. Ich habe Leben. Und jemand, der in Christus ist, kann nicht verloren gehen, weil er in dem Retter ist. Aber besteht da nicht eine Gefahr, dass er abkommen könnte? Ja, das schon. Aber was ist diese Gefahr denn? Dass er zum Nichtchristen wird. Christen gehen nie verloren. Wer geht verloren? Wer geht verloren? Ein Nichtchrist. Keine Christen werden in der Hölle sein. Keine. In der Hölle werden nur solche sein, die nicht Christen sind. Ein Christ kann abfallen und aus Christus herausgehen und zu einem Nicht-Christen werden. Jetzt sind Sie etwas beruhigt, ja? Jetzt haben Sie doch keinen Irrlehrer vor sich, oder? Ich hoffe, Sie denken so. Ja. Verstehen Sie jetzt den Unterschied? Es macht einen großen Unterschied für die Heilsgewissheit, ob ich sage, ein Christ kann verloren gehen oder ich sage, er kann abfallen. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir Christen, die in Christus sind, nicht falsche Angst einjagen. Auf der einen Seite dürfen wir ruhig sein in Christus. Auf der anderen Seite sollten wir auf der Hut sein mit Furcht und Zittern, sagt der Apostel Paulus. Nicht, weil wir verloren gehen könnten, sondern weil wir abfallen könnten. Deshalb, weil wir uns versündigen könnten. Und dann könnte der Zeitpunkt kommen, wo die Rebe vom Weinstock entfernt werden muss. Und solche, die entfernt worden sind, die wirft er ins Feuer, heißt es. Aber nicht solche, die am Weinstock sind. Solche, die am Weinstock sind, die können nicht ins Feuer gehen, die dürfen das nicht. Jesus steht Bürge für sie. Das heißt, wir sollten zuerst einmal, das ist das Erste, sollten wir lernen zu vertrauen, denn wir leben im Trauen und nicht aus der Vertrauen und nicht aus der Angst. Keine Angst wird Sie vor dem Abfall bewahren. Christus bewahrt vor dem Abfall. Kein Gebet, kein Angst, kein Streben, kein Bemühen bewahrt uns. Christus bewahrt uns. Und weil Christus uns bewahren will, sollten wir Angst haben. Nein, nicht Angst, Furcht. Das ist ein Unterschied. Weil Christus uns bewahren soll, sollten wir uns bemühen zu vertrauen. Denn wir leben im Glauben und nicht in der Leistung. Wir leben aus dem Glauben. Aus Glauben zum Glauben, sagt Paulus in Römer Kapitel 1. Wie gesagt, 1935 kam ich im Glauben, im Vertrauen zu Jesus Christus. Aber das ist nicht das Ende des Glaubens. Kolosser 2, Vers 6. Wer Notizen nimmt, kann diese Verse sich merken. Kolosser 2, Vers 6. Einer der Verse, den mir Vater Töps, das ist der Vater von J.B. Töps, Johann B. Töps, das war mein Lehrer, ein Vater in Christus. Als junger Mann von etwa 15 Jahren habe ich ihm einen Brief geschrieben. Ich war in großer Not als junger Mann. Können Sie mir Bibelverse geben für einen jungen Menschen? Und dies war einer der Verse. Und ich bin so dankbar bis zum heutigen Tag für diese Verse. Diesen Vers habe ich mir gemerkt. So wie ihr angenommen habt den Herrn Christus, so wandelt in ihm. Wie? Wie haben wir Jesus angenommen? In Buße. So wandelt in ihm. In Buße. Immer wieder Buße tun, wo wir gesündigt haben. Wie haben wir Christus angenommen? Im Glauben. So wollen wir wandeln. Im Glauben. Im Vertrauen. Wie haben wir ihn angenommen? Nun, viele von uns beten, nicht jeder. Der Glaube muss sich nicht im Gebet äußern, aber er kann das. Wer den Namen des Herrn im Glauben anruft, wird gerettet werden. Das habe ich getan. Ich begann mein Glaubensleben, mein Christenleben mit einem Gebet. Gut, wenn das der Fall ist, was sagt Paulus? So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Lass dein Leben als Kind Gottes ein Gebetsleben sein. Lass dieses Gebet nie abreißen. Und so weiter und so weiter. So wie wir zum Christus kommen, so leben wir mit Christus. Im Vertrauen, in der Abhängigkeit von ihm. Wir leben aus der Vergebung. Und wir dürfen ruhen in ihm. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir selbst können rausspringen, wenn wir wollen. Er lässt uns das, diese Freiheit. Aber kein anderer kann mich rausreißen. Jesus hält mich. Das sollte uns einmal zur Ruhe bringen. Denn das gefällt Jesus, dass wir zur Ruhe kommen in ihm. Heute aßen wir noch etwas, bevor wir abfuhren. Und da beobachtet man das Kleinste in der Familie. Und es schmiegt sich so an die Schulter der Mutter. Es braucht das. Es kommt dort zur Ruhe, ja? Keine Angst, keine Furcht. Ruht einfach aus. Weiß, dass die Mutter es liebt. In seinem kurzen Lebensjahr hat es das schon erfahren. Als es eben auf die Welt kam, hat es geschrien, ja? Stimmt das? Ja, hat es geschrien. Aber wenn es merkt, da ist jemand, der für mich da ist, wird dieser Schreiruf immer weiter ausgedehnt. Der Hunger meldet sich, aber es weiß, es hat erfahren, die Mutter ist bald da und ich bekomme etwas. Und dann, je länger das so geht, je mehr es Vertrauen gewinnt, je länger dauert es, bis es anfängt zu schreien. Und ich habe gemerkt, dieses Kind ist sehr zufrieden. Das schreit fast nie. Ja. Es bekommt etwas, es ist umsorgt. Und Jesus sagt, Paulus sagt von Jesus in Epheser Kapitel 5, er pflegt und nährt seine Gemeinde. Er pflegt uns, er trägt uns. Sein Leben ist mein Leben. Seine Kraft ist meine Kraft. Sein Mut ist mein Mut. Seine Hilfe ist meine Hilfe. Ich darf mich ausruhen in ihm. Und übrigens, so kann ich auch beten. Im vollen Vertrauen. Ich darf mich auf ihn verlassen. So leben wir aus ihm. Wir leben also heute das Heil. Durch die Gnade seid ihr Gerettete. Wir sind gerettet worden und wir werden heute gerettet. Wir dürfen in dieser Rettung stehen und uns darüber freuen. Wir stehen jetzt in der Gnade. Das heißt nicht, dass es keine Gefahr gibt. An der Stelle, je nachdem Not ist, der eine ist zu selbstsicher, dann muss man von Warnung sprechen. Der andere ist immer ängstlich, da muss man Trost sprechen. Beides muss gesagt werden. Der Ernst Gottes, sagt Paulus, und die Liebe Gottes. Beides muss Thema sein. Und Paulus spricht davon, dass ein Knecht Gottes weise sein soll und das Wort der Wahrheit recht austeilen, je nachdem Not am Mann ist. Ein Mann Gottes hat das so gesagt. Da geht der eine Richtung Westen. Er sagte übrigens, Gott begegnet uns immer dort, wo wir sind. Egal wo es ist. Er begegnet uns und hilft uns dort, wo wir sind. Wir dürfen dort ihn anrufen. Gut, jetzt bin ich jemand, der geht Richtung Westen. Wo wird mir Gott begegnen? Im Westen. Mein Bruder in Christus geht Richtung Osten. Wo begegnet Gott ihm? Dort, wo er ist, im Osten. Was heißt Ost und West in diesem Verbindung? Der eine freut sich über die Gnade Gottes und er sagt, Halleluja, Jesus hat mich gerettet, jetzt darf ich so. Und passt gar nicht auf, wo er hingeht. Und im nächsten Moment ist er an der Pfütze, ja?
zu selbstsicher.
Das heißt, wenn er so losgeht gegen Westen und zu selbstsicher wird und nicht wirklich auf Jesus vertraut, das heißt, unser Vertrauen kann in Jesus kann, wenn wir nicht auch im Wort leben, zu Selbstvertrauen werden. Und die Augen können von Jesus wegschauen. Und wir verwechseln da das ruhige Gefühl, das wir haben, mit Selbstvertrauen. Wir denken, ja, wir vertrauen auf Jesus, aber es ist eigentlich Selbstvertrauen. Wir müssen bei allem Vertrauen Jesu uns von ihm züchtigen lassen. Die Gnade Gottes erzieht uns. Dieser braucht ab und zu eine Hilfe. Pass auf, Junge, wo du gehst. Pass auf, wo du hintappst. Ja. Dieser geht Richtung Osten. Er hat Schwierigkeit, wirklich mit dem Wort Gottes zu rechnen. Er hat Jesus angenommen, aber er hat immer Angst, oh, ich könnte wieder sündigen. Und er lebt dauernd in dieser Ängstlichkeit. Und sein ganzes Gebetsleben, sein ganzes Leben ist gekennzeichnet von dieser Furcht, sich zu versündigen. Natürlich sollte er nicht sündigen, das ist klar. Aber er braucht Trostworte. Es gibt Texte in der Bibel für Zweifelnde, für Trost, für Leiden, die Trost brauchen. 2. Korinther Kapitel 1. Und es braucht Warnungen, Jakobusbrief. Jeder, wo immer er ist, braucht seinen Teil des Wortes Gottes. Gott hat ein Wort Gottes für jeden von uns, wo immer wir sind. Manchmal brauchen wir dieses, manchmal brauchen wir das. Habe ich klar genug gesprochen? Wenn Sie Fragen haben, können Sie die hinterher stellen. Durch die Gnade seid ihr Gerettete, durch den Glauben. Durch den Glauben kamen wir zu Jesus und durch den Glauben bleiben wir bewahrt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5, glaube ich, ist es. Durch den Glauben werden wir bewahrt. Jesus ist es, der uns bewahrt. Deshalb ist es durch Glauben. Also durch die Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Was ist dieses? Es gibt Leute, die sagen, dieses bezieht sich auf den Glauben. Durch die Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also Glaube ist eine Gabe und wenn ich sie nicht habe, wenn der Herr sie mir nicht geschenkt hat, was kann ich eben dafür? Und so schieben sie die Verantwortung für ihr ewiges Seelenheil von sich. Meine Lieben, Gott hat alles getan, was es braucht, damit wir gerettet werden. Gott muss nicht noch mehr tun. Es ist vollbracht. Er hat alles getan. Jetzt sind wir dran. Er hat auch gerufen. Er hat sich um uns bemüht. Er hat die Sprache des Ernstes gesprochen in unserem Leben. Er hat die Sprache der Güte gesprochen. Er hat alles getan, bis anhin, bis zu diesem Tag, hat er alles in Ihrem Leben getan, das Sie brauchen, um gerettet zu werden. Jetzt sind Sie dran, wenn Sie noch nicht ein Kind Gottes sind. Niemand braucht zu warten auf den Glauben, auf die Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Jeder von uns kann Gott eine Antwort geben, ja oder nein? Und auf diese Antwort wartet der Ruf Gottes. Gott ruft uns, wie immer wir heißen. Er ruft uns und er wartet auf eine Antwort. Und diese Antwort darf eine bejahende sein. Und das ist Glauben. Mit dieser Antwort, ja zu Jesus, ist auch ein Nein verbunden, in Bezug auf mein bisheriges Leben. Niemand kann wirklich Ja zu Jesus sagen, ohne Nein zu sich selbst zu sagen. Denn wir sind von Natur aus Rebellen gegen Gott, sich Auflehnende. Aber wenn wir uns rufen lassen, ist das in sich schon eine Abkehr von uns und von der Sünde, wenn wir uns hinkehren zu Jesus. Lassen Sie mich das wieder schildern. Jetzt mache ich eine andere Zeichnung hier in der Luft Und ich denke, Sie können gut lesen in der Luft. Also hier eine senkrechte Linie und es kreuzt eine waagerechte Linie sich mit dieser senkrechten. Und jetzt schreibe ich, sodass Sie von Ihrer Warte aus lesen können. Im Deutschen und im Russischen und in verschiedenen Sprachen, die wir kennen, liest man von links nach rechts. Ja. Also, ich will jetzt umgekehrt versuchen zu zeichnen, damit es von links nach rechts für Sie ist. Also, ich bin jetzt auf dieser Linie. Wir sagen jetzt, diese senkrechte Linie ist das Rufen Gottes. Dort fängt es an, aber ich bin ja dabei, weg von Gott zu gehen, nicht wahr? Dies ist die Minuslinie in der Mathematik, die Minuslinie, und ich bin dabei, wegzugehen von ihm. Und der Ruf Gottes kommt hinter mir her. Komm zurück, komm zurück. Bekehrung ist Umkehr. Und Umkehr ist Abkehr und Hinkehr. Wenn Sie mit dem Auto fahren und Sie machen eine Kehrtwendung, kehren um, dann machen Sie eine Wendung von 180 Grad. Aber was geschieht dabei? In dem Moment, wo das Lenkrad nach links gezogen wird, wenden Sie sich ab von dem bisherigen Weg. Aber im selben Zeichen sind Sie dabei, die andere Richtung einzuschlagen. Ob ich jetzt Abkehr oder Hinkehr sage, diese selbe Bewegung, der Umkehr, ist beides. Deshalb spricht die Bibel von Buße und Glauben. Abkehr von Sünde, Welt und Satan, von diesen dreien. Wenn jemand sich bekehrt, wendet er sich ab, wirklich bekehrt, dann wendet er sich ab von seiner Sünde. Und so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, so wird des Menschen Sohn erhöht werden, damit jeder, der auf ihn schaut, ewiges Leben habe. Was geschah in der Wüste, als Mose dort die Schlange erhöhte? Nun, die Schlangen waren ja zunächst gekommen in das Lager, sind ja in Zelten gelagert gewesen. Und überall sind da Schlangen und kommen in die Zelte und Leute werden gebissen. Furchtbare Noten, sie rufen und schreien. Und Gott antwortet und sagt, du Mose, mach eine Schlange aus Erz, also eine eherne Schlange aus Metall und hänge sie auf einen Pfahl und dann dürfen die Leute da hinschauen und wenn sie da hinschauen, dann werden sie geheilt werden. Was geschieht jetzt? Mose macht diese Schlange aus Erz. Wahrscheinlich ist sie etwas, wie wir die Schlangen sind, etwas, wie sagt man das? Etwas spiralartig, ja, danke schön. Aber wie kann man jetzt eine Schlange aufhängen an einem Pfahl, an einem Pfosten, ja, an einem Pfahl? Nun, wenn Sie einen Querbalken anbringen, dann kann sie darauf hängen, ja, dann können Sie die Schlange darauf anhängen. Und so haben wir möglicherweise schon das Kreuz dort in der Wüste. So wie Mose eine Schlange anbrachte auf den Pfahl in der Wüste, so wird des Menschen Sohn erhöht werden, an einem ähnlichen Pfahl. Übrigens, das Wort für Kreuz ist im Griechischen ein Pfahl, ein senkrechter Pfahl, nicht Kreuz. Wir glauben, dass Jesus Christus an einem Kreuz starb, aber ich meine nur, dass das griechische Wort nicht unser Wort Kreuz ist, sondern ein Pfahl. Paulus spricht auch von einem Baum, das heißt, es war ja ein Baumstamm. Natürlich hat es einen Balken gehabt, höchstwahrscheinlich. Also, die eherne Schlange ist dort am Pfahl, wahrscheinlich in Kreuzform, in der Wüste. Und jetzt wird überall die Botschaft weitergegeben, überall an solchen, die gebissen worden waren. Ihr dürft hinschauen zur Schlange und wenn ihr das macht, dann dürft ihr gesund werden. Ja, wo sind jetzt die Kranken? Die leiden wahrscheinlich irgendwo in den Zelten, vielleicht auch zwischendurch in den Reihen, in den Gängen, wo immer sie gerade waren, als die Schlangen kamen. Was muss man tun, um zu der ehernen Schlange zu schauen?
Man muss innerlich eine Haltung haben. Jetzt hört man, jemand sagt zu seinem Kameraden, du, da brauchst nur dahin zu schauen. Ach was, das ist Quatsch. Verstehen Sie? Schon damals waren die Leute genauso wie heute. Ja? Und er wendet sich ab, das hat keinen Sinn, ich sterbe bald und dann ist aus. Er schaut nicht. Gute Botschaft, aber er nimmt sie nicht an. Und der Nächste, wo ist denn die Ehre-Schlange? Er hört die Botschaft und er vertraut, er glaubt dieser Botschaft. Trag mich doch da hinein in den Gang. Wo ist sie da? Da glänzt sie in der Sonne. Er schaut hin, spontan, sofort ist er geheilt. Schauen heißt glauben. Glauben heißt schauen. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Ich habe diese einmal gesammelt. Andere Ausdrücke für gerade diesen Akt des Vertrauens, des Glaubens. Das heißt, Umkehr ist also eine Hinkehr im Vertrauen natürlich. Wir kommen zu Jesus, das ist noch ein Ausdruck. Wir nehmen ihn an, noch ein Ausdruck für Glauben. Verschiedene Ausdrücke hat es für diesen Glauben. Aber Bekehrung ist Buße, das heißt Abkehr, und Hinkehr, das heißt Glauben. Und so kommen wir zu Jesus Christus und so leben wir in Jesus Christus. Durch die Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Aber dieser Glaube wird von uns gefordert. Der Prophet Ezechiel, meistens Hesekiel genannt, sagt, warum willst du sterben? So ruft Gott durch den Propheten. Warum willst du sterben, du Haus Israel? Das heißt, die Verantwortung für die Umkehr liegt auf dem Volk. Gott braucht Israel keine Buße zu geben. Gott braucht Israel keinen Glauben zu geben. Sie haben zu glauben. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Paulus sagt zum Kerkermeister in Philippi, glaube du, er hat zu glauben, nicht zu beten, Herr, gib mir Glauben. Glaube ist eine Tat, eine Antwort, die Gott von uns fordert und erwartet. Heute gebietet er, die Apostelgeschichte Kapitel 17, heute gebietet Gott, sagt Paulus in Athen, allen Menschen, überall, allenthalben, Buße zu tun. Was haben wir dann zu tun? Zu flehen, oh Herr, gib mir Buße? Nein, wir haben Buße zu tun. Wir haben umzukehren, zu tun, was Gott sagt. Die Menschen sind so rebellisch in unserem tiefsten Wesen, dass wir alles andere tun wollen, als was Gott sagt. Und wir werden dann plötzlich sehr, sehr fromm. Oh Herr, gib mir jetzt diesen Glauben, damit ich glauben kann. Vergessen Sie davon. Seien Sie einmal in Demut gehorsam. Und bekennen Sie Ihren Unglauben. Und sagen Sie, Herr, ich will glauben, wie der arme Mann mit dem armen Sohn. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das dürfen Sie beten. Aber dann seien Sie gleich bereit, weiter zu glauben. Sagen Sie das weiter. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich vertraue dir. Und berufen Sie sich dann auf das Wort Gottes. Ja? Glaube heißt, das zu glauben, was Gott gesagt hat. Gerettet durch den Glauben. Es gibt die Gnadengabe des Glaubens, von der werden wir heute nicht sprechen. Das ist etwas anderes, ein anderes Thema. Aber dieser Glaube, durch den wir gerettet werden, ist die Antwort, die Gott in der Heiligen Schrift von Menschen erwartet, die er ruft. Und denen er übrigens auch verheißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, ich habe die Zusage und auch mit dieser Zusage darf ich rechnen im Vertrauen. Der große Prediger Spurgeon hat es so gesagt, wenn du zu Jesus kommst, kann er dich nicht abweisen. Es kann nicht sein, es ist unmöglich für ihn, dich nicht anzunehmen. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht alles tun. Er kann tun, was er versprochen hat und will, aber er kann nicht Böses tun. Er kann sein Wort nicht brechen. Es ist unmöglich für ihn. Er ist im Wesen so heilig und wahrhaftig. Er hält immer sein Wort. Wenn er gesagt hat, ich werde dich annehmen, wenn du kommst, dann nimmt er uns an. Und darauf können wir uns ganz und gar verlassen. Er hat's gesagt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann gibt es die Aussage in 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dieser weitere Satzteil, der ist für mich immer wieder ein Trost gewesen und uns reinigt von aller Untugend. Wir wissen ja, wie das ist mit diesen Flecken im schönen Anzug, nicht wahr? Ich sitze da an einem Tisch und plötzlich, ich wollte es nicht, aber ich habe aufgepasst, ich hatte eine Serviette, ich habe aufgepasst, aber plötzlich ist da doch etwas auf die Hose gefallen. Fleck, Öl. Was geschieht da? Das ist mir vor einiger Zeit geschehen. Ja, was jetzt? Ich will ja nicht mit einer fleckigen Hose rumlaufen. Nun, dann versuche ich das rauszukriegen. Habe ich getan. Etwas Seife, ein bisschen Wasser. Was geschieht? Die Frauen wissen ja, was geschieht, ja? Der Fleck wird größer. Ja. Vielleicht etwas, nicht ganz so dunkel, aber wird größer. Ja. Er dehnt sich aus. Wissen Sie, was geschieht, wenn Jesus Flecken wegnimmt? Er reinigt uns von aller Untugend und nimmt auch den Ring weg, der dann so schnell aufkommen will, ja? Den Schmutz, den wir so verschoben haben, ja, in jede Richtung. Er nimmt alles weg. Er reinigt die ganze Geschichte. Er reinigt unser ganzes Leben. Ja. Das ist sein Versprechen und darauf dürfen wir bauen im Vertrauen. Gerettet durch Glauben. Ja, das war jetzt ein längerer Spaziergang, weil die Gegend war schön. Aber wir kommen jetzt zurück. Dieses nicht aus euch. Wir fragen weiter, was heißt denn dieses? Wenn es sich nicht auf den Glauben bezieht, so wie die Bibel es sagt, wenn Gott den Glauben von uns erwartet, wir brauchen gar nicht lange zu warten, was heißt es denn dieses nicht aus euch? Nun, ich denke, manche von uns haben nicht groß Gelegenheit gehabt, die deutsche Sprache gründlich zu erlernen, aber so viel, denke ich, kennen wir schon. Ich denke, jeder weiß, dass vor Gnade der Artikel die steht. Ja? Wir sagen nicht der Gnade, sondern die Gnade. Stimmt das? Ja. Die Gnade. Und vor Glauben, welches Wörtchen stellen wir davor? Was kommt vor Glauben? Der Glaube. Ja. Und wenn wir von Heil sprechen, welches Wörtchen kommt dann voran? Das Heil, die Gnade, der Glaube, das Heil. Das sind die drei Artikel, die drei Geschlechter, sagen wir in der Grammatik. Der, die, das. Und wenn wir dieses sagen, welches Geschlecht haben wir? Sächlich das. Ja. Dieses ist das. Paulus sagt nicht diese aus euch, nicht diese aus euch, die Gnade. Er sagt nicht dieser aus euch, der Glaube, sondern er sagt dieses aus euch. Da machen uns Ausleger darauf aufmerksam. Das bezieht sich auf das Thema des Textes. Was ist denn das Thema des Textes? Das Heil, die Retterliebe Gottes. Er will es von dieser Seite und von der Seite betonen. Ja. Er will es klar machen. Für diese ephesischen Christen, wenn ihr gerettet worden seid von Tod, Satan und Sünde, Verse 1 bis 3, wenn das geschehen ist durch die große Retterliebe Gottes, dann ist das alles ein Geschenk, eine Gabe. Warum? Weil es aus Gnade ist. Gnade heißt, es ist ein Liebesgeschenk, umsonst. Brauchst nichts dafür zu tun, nur anzunehmen. Und das ist Glauben. Weil es Gnade ist, ist es ein Geschenk. Und weil es ein Geschenk ist und Gnade ist, deshalb ist es aus Glauben. Man nimmt es einfach im Vertrauen an. Diese Uhr habe ich geschenkt bekommen, vor vielen, vielen Jahren. Die hat jetzt schon Jahrzehnte gelaufen. Eine gute Uhr war es, aber ich wusste das nicht. Aber ich hatte Vertrauen zum Schenkenden. Es war ein Mann, dessen Familie wir besuchten, meine Frau und ich, hatten einen schönen Abend und waren dabei, auf Wiedersehen zu sagen, uns zu verabschieden. Dann ging er noch schnell zurück und sagte zu mir, ich möchte Ihnen noch dieses mitgeben. Und dann holte er diese Uhr, eine schöne Omega-Uhr, und sagte hier. Er war ein Geschäftsmann, möglicherweise hat er die irgendwo in seinen Geschäftsbeziehungen geschenkt bekommen und wollte die jetzt weitergeben. Ich weiß es nicht warum, aber er schenkte mir dieses. Nun, ich hatte eine Uhr, soviel ich weiß, aber ich vertraute ihm, dass es eine gute Uhr war und ich nahm sie an. Und es stellte sich heraus, mein Vertrauen war nicht umsonst. Es war eine gute Uhr. Nun bietet Gott uns das Geschenk an und im Vertrauen sagen wir ja und nehmen es. Nehmen es an. Die Gnade, der Glaube, das Geschenk. Wir nehmen es als Gnadengeschenk an im Vertrauen, im Glauben. So sieht die Heilsbegegnung aus. Das hält er hier noch einmal fest. Und deshalb, weil es alles Gnade ist, nur Glauben und ein Geschenk ist, deshalb werden wir bis in alle Ewigkeit seine Freundlichkeit und seine Gnade rühmen. Vers 7. Vers 8 begründet Vers 7. Jetzt kommt Vers 9. Also noch einmal, Vers 8 betont, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Warum nicht? Warum darf man nicht sagen, ich bin etwas? Wir sind doch etwas, oder? Warum darf man sich nicht freuen über seine Leistungen? Warum darf niemand sich rühmen vor Gott? Nun, ich denke, Sie sind jetzt etwas betroffen, dass ich so eine Frage stelle. Das ist doch selbstverständlich. Ja, aber manchmal lohnt es sich, die Frage doch zu stellen. Um uns wirklich zu fragen, warum nicht? Warum nicht? Warum dürfen wir uns nicht rühmen? Aus zwei Gründen. Einmal, weil wir nichts zu rühmen haben. Unsere Werke bringen uns einfach nicht in den Himmel. Und wenn ich etwas leisten wollte, taugt es nicht. Meine Leistung taugt nicht. Ich darf mich nicht rühmen. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Der Grund ist dieser, es gibt nur eine Person im ganzen All, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen darf und sich rühmen darf und Ruhm von anderen fordern darf. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir nicht stolz sein dürfen. Das ist nicht so von selbst. Das liegt im Wesen der Schöpfung. Wer war zuallererst da? Am Anfang war Gott. Und sonst nichts. Keine Engel, keine Geschöpfe. Nichts. Der dreieinige Gott war da. Und hatte Freude an sich selbst. Hatte schon diese Freude an sich selbst eine ganze Ewigkeit gehabt. Denn Gott ist von Ewigkeit her. Er hätte keine Welt brauchen müssen. Er hat keine Welt gebraucht. Er war vollkommen glücklich in sich selbst. Die Welt hat er nicht geschaffen, um glücklich zu werden. Die hat ihm Not bereitet. Die Welt hat er geschaffen, weil er es wollte. Er hat den Vorsatz gemacht, ich will das tun. Und Epheser Kapitel 1, er tut alles nach seinem Vorsatz, nach seinem Wohlgefallen. Da dürfen wir nicht hinterfragen. Er steht da am Anfang. Dann hat er die Engel geschaffen. Er hat die Menschen geschaffen. Wesen, die in seinem Bilde geschaffen sind. Die Engel sind wie er, die Menschen sind wie er. Und jetzt will er von diesen Wesen, die in seinem Bilde geschaffen sind, eine Widerspiegelung seiner Güte ihnen gegenüber. Er leuchtet in ihr Leben hinein, das Leben der Engel, sie tragen seine Herrlichkeit. Er leuchtet in das Leben der Menschen hinein. Die Herrlichkeit und die Güte Gottes scheint und leuchtet in unser Leben hinein. Und wir sollen das widerspiegeln in Form von Dank und Lob und Preis und Ruhm. Keiner von uns ist so geschaffen, dass wir selbst eine Gottheit seien und so im Mittelpunkt stünden. Niemand von uns. Jedes Geschöpf, Offenbarung steht es geschrieben, alles zu seinem Ruhm. Jedes Geschöpf ist in Richtung Gott geschaffen worden. Die ganze Natur ist dazu da, um Gott, der im Mittelpunkt steht, zu rühmen. Alles ist für seine Ehre da. Und deshalb dürfen wir uns nicht rühmen. Es geziemt sich nicht. Es ist nicht richtig, dass ein Mensch so tut wie Gott, als wäre er im Mittelpunkt. Aber wir wollen das. Jeder von uns will selbst Gott sein. Das liegt in unserem Wesen. Jeder von uns will seinen eigenen Weg gehen. So sagt es Jesaja, Jesaja 53, Vers 6. Jeder von uns möchte andere bestimmen. Da waren wir vor vielen Jahren mit einem Wagen, der so gebaut war, dass er für Freiluftversammlungen geeignet war. Er war speziell dafür ausgerüstet. Man konnte im Wagen schlafen, aber man konnte die ganze eine Wand rausklappen in die waagerechte, und wir konnten darauf stehen, war Mikrofon, Plattenspieler und so weiter, alles ausgerüstet, damit wir auf einen Marktplatz fahren konnten und dort eine Freiluftversammlung abhalten. Und in Lahr-Dinglingen hatten wir, das ist bei Freiburg dort in der Nähe, hatten wir eine Freiluftversammlung gehalten, hatten das Wort Gottes verkündet und aufgerufen zu Jesus und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie es gelaufen war. Auf jeden Fall, wir waren fertig. Und da kommt ein Mann, ich stand gerade auf dieser Plattform, und da kommt ein Mann auf mich zu, und er war ganz ehrlich. Ich habe selten so einen ehrlichen Mann gesehen. Er sagte, ich möchte auch einmal dastehen und den Leuten sagen, wo es lang geht. Da kam typisch Mensch heraus, ja. Ich möchte auch einmal andere so bestimmen können. Du hast jetzt dies zu tun. Also hat er das aufgefasst. Ja, wir hatten ja aufgerufen zu Jesus. Und das, wenn man im Namen Jesu ruft, dann ist das bestimmend. Ja, wir geben ja den Ruf Gottes weiter. Und das empfindet man auch als Pflicht, zu Recht. Aber das tun wir ja alles als Botschafter, als Gesandte Jesu Christi, sagt Paulus. Aber er hat das so aufgefasst, als ob wir uns irgendwie hervortun wollten. Und er würde das auch gern machen. Was sagt der Simon zu Petrus? Ich gebe dir Geld, und dann möchte ich auch so bestimmen können, so eine Kraft weitergeben können. Jeder von uns möchte Gott spielen. Das liegt in uns. Das liegt im kleinsten Wesen. Deshalb so viel Not in der Familie, in der Gesellschaft. Jeder möchte anderen sagen, was er zu tun hat. Deshalb ist die Ehe so schwierig, nicht wahr? Der Mann will bestimmen, was die Frau tun soll. Die Frau will bestimmen, was der Mann tun soll. Warum hast du das getan und so weiter? Jeder von uns ist geneigt, einem anderen Vorschriften zu machen. Glücklich sind wir, wenn wir diese Tendenz, diesen Drang eindämmen. Wir sagen Nein dazu und sind demütig und helfen einander. Das ist was anderes. Also, wir dürfen uns nicht rühmen. Vers 9, nicht aus Werken, das heißt aus eigener Leistung, damit nicht jemand sich rühme. Nun gibt es einige Leute, die sagen, Glaube sei ein Werk. Und auch dieses Werk, dafür könnten wir uns rühmen. Also muss auch das geschenkt sein. Noch einmal, nein. Paulus stellt Glaube und Werk einander gegenüber. Eins ist das Gegenteil vom anderen. Glaube ist für Paulus nicht ein Werk, sondern das Annehmen eines Werkes. Glaube ist das Annehmen von dem, was Gott getan hat. Und jetzt Vers 10, führt zu dem, das Gott tun will. Vers 10, denn sein Gebilde sind wir, sein Werk, sein Gebilde, er hat ein neues Bild aus uns gemacht. Als Gott Adam und Eva schuf, machte er sich ein Bild und nannte es Adam und Eva. Adam und Eva waren ein Bild von Gott. Jesus Christus war ein genaues Bildnis, ein Ebenbild von Gott. Und wenn er uns neu macht, in der persönlichen Heilswende, wir kommen zu Jesus, dann macht er aus uns ein Bild von ihm selbst. Er bildet uns. Und dann sind wir Kinder Gottes, das heißt, wir sind so wie er. Kinder sind ja ihren Eltern ähnlich. Sein Gebilde sind wir in Christus Jesus erschaffen. Das heißt, wenn wir zu Christus kommen, werden wir neu geschaffen. Vorher eine Null, jetzt stehen wir da als etwas. Wie Adam und Eva, vorher nichts, jetzt sind sie etwas. Da stehen sie, Bild Gottes. Vorher tot, jetzt leben. In Christus Jesus erschaffen, zu guten Werken. Leider, wenn Sie jetzt eine ältere Luther-Übersetzung haben, ist hier ein Fehler unterlaufen. Und die revidierte Übersetzung, obwohl sie nicht immer die beste Revision gemacht hat, aber an dieser Stelle ist es richtig. Da haben Sie den Fehler korrigiert. Sein Gebilde sind wir, erschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Was hat Gott getan? Er hat aus mir etwas gemacht in der Wiedergeburt und er hat mein Leben geplant. Der Plan liegt schon fertig. Er hat schon alles fertig bereit, was ich für ihn tun darf. Alle Werke, die ich für ihn tun darf, die sind schon in einem gewissen Sinne zuvor bereitet worden, dass ich in der Nachfolge, wenn ich mit Jesus durchs Leben gehe, in diesem Wege diese Werke tue, die er für mich geplant hat. Wenn Jesus hier auf der Erde lebt, dann lebt er Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde, aus der Stimme des Vaters, er zeigt ihm, was er zu tun hat. Und so leben wir. Wir folgen dem Herrn Jesus und da verwirklicht sich der Plan Gottes für mein Leben. Das ist herrlich, nicht wahr? Ich darf mir diesen Plan erbitten. Herr, wo soll es jetzt hin? Manchmal sehen wir weiter im Voraus, manchmal nicht so weit. Aber wir folgen ihm, wir gehen mit ihm und er zeigt uns den Weg. Und wenn wir so durchs Leben gehen, dann darf unser Leben Frucht tragen zu seiner Ehre, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Wozu? Jetzt könnten wir wieder zurückgehen zu Kapitel 1. Damit wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dazu sind wir da, um ihm Ruhm, Ehre und Preis zu bringen. Eine herrliche Botschaft. Ich freue mich, dass wir bis zu Vers 10 gekommen sind. Oh, die Uhr ist etwas voran. Geht die zu schnell? Ja. Es ist schön, über Gottes Wort nachzudenken. Ihr seid sehr aufmerksam gewesen. Es war nicht schwer für mich zu sprechen. Aber jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und wir wollen wieder dem Herrn danken. Und wir wollen ihm gegenüber unsere Freude zum Ausdruck bringen, für das, was er für uns getan hat und bereit ist zu tun, für die Aussicht, die er für uns bereit hat, eines Tages seine Freundlichkeit zu zeigen. Herrliche Aussicht. Wollen wir jetzt schon uns darauf freuen und aufstehen und danken.